Unser Außenminister Ignacio Cassis hält es für eine Schweizer Kernkompetenz. Durchwurschteln. Das hat er in einem Interview gesagt. Wörtlich war der Satz folgender: Wir müssen schauen, wie wir uns in dieser unruhigen Welt am besten durchwursteln können. Durchwursteln als offizielle Staatsräson. Oha. Ist das schockierend? Oder einfach nur ehrlich? Bleibt in einem Kleinstaat einfach nichts anderes übrig, als sich in der grossen Welt irgendwie durchzuwurschteln? Und ich kann das Wort jetzt schon fast nicht mehr sagen oder hören. Das besprechen wir heute im Politbüro, und zwar mit Jacqueline Büchi, Fabian Renz und dem Mario Stäuble. Ich heiße Philipp Loser, heute zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Ich fange mit einem kleinen Quiz an, wo ich im Skript extra ohne Auflösung reingeschrieben habe. Was denkt ihr, wenn ich das erste Mal im Schweizer Politbetrieb vom Durenwurschteln gedreht war?
1848.
Sagt Jacqueline, Fabian?
Also ich weiss die Antwort nicht, würde aber sagen, es ist schon lange her, also sicher seit den 90er Jahren. Ich vermute, es ist wahrscheinlich noch älter. Vielleicht seit den 80er Jahren, keine Ahnung.
Okay, Mario?
Ich sage nicht, mir hat jemand das Quiz geleakt.
Nein! Dann wird ich nachgehen.
Wer könnte das gewesen sein?
Keine Ahnung. Die Auflösung, Jacqueline ist am nächsten, ist 1904. Und zwar hat die NZZ vom 20. Dezember 1904 aus dem Bundeshaus berichtet und hat dort zitiert, was der Berichterstatter der Zollkommission, der Herr Frey, dort haben wir noch die Parlamentarier einfach mit dem Nachnamen genannt, ohne irgendwelche andere Sachen, zum Handelsvertrag mit Italien gesagt hat. Ich zitiere: Man kann aber in der Tat viel vermischen, wenn man sich von einem Vertrag zum anderen durchwurstelt und nicht von Anfang an fest entschlossen ist, die grossen Linien beständig vor Augen zu halten. Schon sehr lustig. Wir kommen auf das zurück, auf den historischen Rahmen. Aber jetzt würde ich gerne zuerst über die Aktualität reden. Und ich soll jetzt wieder vorlesen, darum leid, dass ich sich lange selber dran bin. Ich lese aus dem Interview vor, wo der Ignacio Cassis der Schweiz am Wochenende gegeben hat. Und er sagt Folgendes: Provokativ gesagt, wir müssen schauen, wie wir uns in dieser unruhigen Welt am besten durchwursteln können. Da kommt eine Nachfrage von den Journalisten. Durchwursteln? Fragezeichen. Und dann sagt er: Durchwursteln gilt medial gerne als Makel. Ich sehe darin aber eine schweizerische Kernkompetenz. Den besten Weg zu finden, um unsere Interessen zu wahren, Schritt für Schritt mit gesundem Pragmatismus. Vielleicht als erste Frage: Warum lässt der Cassis beim Autorisieren von diesem Interview diese Passage drin?
Das habe ich mich auch sofort gefragt, als ich das Interview gelesen habe. Zuerst nur den Titel gelesen und dachte, ja, vielleicht sagt das ja ein bisschen anders im Text. Und dann habe ich gelesen, nein, der sagt das wirklich so. Und dann ist bei mir im Kopf gerade so ein bisschen ein Film ab. Bei diesen Bundesratsinterviews sitzt ja meistens dann noch der Com-Chef daneben. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie der so ein bisschen zusammenzuckt, wo der Satz gefallen ist. Ob er echt nachher versucht hat, das noch rauszuverhandeln. Auch das kommt vor. Ich weiss es nicht. Ich habe nicht mit den Journalisten geredet. Man überlegt sich kurz, hat es etwas mit der Sprachbarriere zu tun. Deutsch ist ja nicht seine Muttersprache. Aber eigentlich, wenn man es dann nochmal so genau liest und auch so alles, was rundherum passiert, hat man schon das Gefühl, ich glaube, der hat einfach gefunden, der muss das jetzt mal sagen und hat damit vielleicht auch ein bisschen eine Grundsatzdebatte anstoßen.
Ich glaube auch, das ist bewusst ein Entscheid. Wenn die einigermaßen betrost sind, haben sie darüber geredet auch beim Autorisieren und haben gesagt, nein, das lassen wir stehen.
Der Begriff ist in der Welt, die Debatte findet statt. Wie findet ihr das? Hat er recht?
Du hast ja in deinem Einleitungsstatement gefragt, ist das schockierend oder ist das ehrlich? Ich finde, ehrlich und schockierend sind nicht unbedingt Gegensätze. Im Gegenteil, es sind noch recht häufig fast Synonyme. Ich denke, er hat sicher einen Punkt, oder? Weil eben, du hast es erwähnt, gerade der Umstand, dass der Begriff schon lange mit im Diskurs drin ist, zeigt ja, dass das irgendwie so durch einen Nerv trifft von all denen, die sich mit Außenpolitik befassen. Und es ist ja auch sicher nicht ein Zufall, dass es eben gerade im außenpolitischen Kontext verwendet wird. Also wenn man es genau heranschaut, hat man das Gefühl, die Schweiz wurstelt sich in sehr vielen Bereichen irgendwie durch. Also wenn ich an die ganze Sozialpolitik denke, wo man immer so mit Mühe und Not so ein, zwei Reformen pro Jahrzehnt herstemmt und dann irgendwie wieder ins nächste Problem einschlittert, das ist eigentlich auch ein Durchwursteln. Aber in Benutzung ist der Begriff eben sehr oft, wenn es um Außenpolitik geht. Warum das so ist, also ich erkläre es mir so, dass im Bereich von Außenpolitik besonders oft hehre Prinzipien mit der harten Realität kollidieren. Oder? Also, es gibt da wie so verschiedene Prinzipien. Oder? Das eine, eines von den Rechten, der Rechtsbürgerlichen, sehr wichtig ist Neutralität. Oder in der Praxis oft nur sehr schwer und unter diversen Verrenkungen aufrechtzuerhalten. Ein anderes Prinzip, das eher der Linken wichtig ist, so Menschenrecht, Betonung von Dialog, vielleicht auch ein Stück weit, ja, das tönt ein bisschen negativ, aber eben so Erziehung von Staaten mit demokratischem Defizit. Auch das muss man sagen, da hat die Schweiz, das ist zwar eines von den Prinzipien, oder, aber gleichzeitig handhabt sie das sehr pragmatisch. Also wenn dann Geschäftsinteressen allenfalls mit tangiert sind. Ja, ich glaube, so der Kontrast von Prinzipien und Realität, der verleitet eben dazu, dass man den Begriff «durchwursteln» braucht und jetzt im Fall vom zuständigen Außenminister sogar ein bisschen zum offiziellen Prinzip erklärt.
Ich glaube, der Fabian hat gerade schön ausgeführt, warum das in der Außenpolitik das «Gewursteln» besonders gross ist. Aber ich glaube, wenn du die Sozialpolitik zum Beispiel erwähnst, dann muss man schon auch sehen, es ist bei uns auch wie institutionell vielleicht fast ein bisschen eingepreist, dass man ein bisschen wurstelt, oder? In so einer Konsensdemokratie, wo man halt alle Kräfte irgendwie einbindet und wo auch der Bundesrat oder jeder Bundesrat in einer Kollegialregierung halt dann eben den Mehrheitsbeschluss vertritt, glaube ich, ist die Situation grundsätzlich eine andere als in einem System, in einem Staat, wo eine gewisse politische Partei in der Regierung sitzt und dort die grossen Linien vorgibt. Die grossen Linien ist ja vorher vorgekommen in dem Statement, das du vorgelesen hast, von was, 1904?
Vom Herrn Frey, genau.
Genau, und dort kippt es dann halt vielleicht wieder, wenn die Opposition dann an die Macht kommt. Und bei uns ist das ja ein ständiges Austarieren. Und darum, glaube ich, wirklich gehört das Wursteln so bis zu einem gewissen Grad dazu, auch wenn der Begriff natürlich negativ konnotiert ist.
Ich musste an ein Buch denken von Walter Thurnherr vor kürzlich. Und der Titel war ja dort, wie der Bundesrat die Schweiz regiert und weshalb es trotzdem funktioniert. Und es ist dort eigentlich schon drin, dass irgendetwas komisch ist. Und man könnte wie, also, was jetzt der Herr Gassis gesagt hat, ist wie das Ausformulierte, was da der Thurnherr nur anklingen lässt. Und das, was Jacqueline jetzt gerade beschrieben hat, dass man halt einfach immer so das austarieren oder dass man sich muss neu finden und den Kurs permanent neu festlegen.
Es kommt dann halt eben schon darauf an, wie man es betont. Oder das Wursteln ist eben eher die negative Auslegung und das, was er dann ausdeutscht hat. Also wenn er sagt, eben, die schweizerische Kernkompetenz sei es, den besten Weg zu finden, um unsere Interessen zu wahren, Schritt für Schritt mit einem gesunden Pragmatismus, dort würden dann wahrscheinlich wieder massiv mehr Leute dahinterstehen und das unterschreiben, als wenn man vom Wursteln redet.
Oder warum ist es, also mal abgesehen vom Wort Wurst, oder, wo so ein bisschen etwas, ja, halt so ein bisschen etwas Wurstiges an sich hat, warum ist der Begriff negativ konnotiert? Ich beziehe mich jetzt hier auf ein Essay, das der Historiker Laurent Götschel mal vor langer Zeit geschrieben hat. Und zwar ist es auch um die Schweizer Außenpolitik gegangen. Er hält hier fest, die Macht des Faktischen und die Taktik des Muddling Through, also eben durchwursteln auf Englisch quasi, mögen als Übergangsstrategien brauchbar sein. Ihr Zeithorizont reicht jedoch höchstens bis zur nächsten außenpolitischen Abstimmung. Oder das tut mir noch etwas Wesentliches. Am Durchwursteln haftet immer so etwas Vorläufiges an. Also eben, vielleicht bis zur nächsten Abstimmung, vielleicht bis zum nächsten Gespräch mit irgendeinem Diplomat in Brüssel, you name it, oder? Also man hat nie eine Planung über einen richtig weiten Zeithorizont, sondern schaut immer so, ja, was ist gerade als Nächstes so opportun und macht es dann, oder? Und so das Providurium oder so der permanente Übergang als Strategie. Ich glaube, das ist es eben, was dem Durchwursteln so ein bisschen den negativen Beigeschmack gibt.
Ich finde, da kann man super anhängen, weil es gibt einen Bereich, wo es nicht so ist in der Außenpolitik, das ist die Außenwirtschaftspolitik. Ist ja immer auch sehr stark prägend gewesen für die Schweiz. Und wenn man jetzt sich ein bisschen zurückerinnert, was abseits von den grossen Konflikten am Laufen ist, über die letzten Jahre, wie sich die Schweiz am Positionieren ist, aussenpolitisch, dann gibt es eine Konstante, und das ist, dass Helene Budliger in allen möglichen Ländern über alle möglichen Handelsabkommen verhandelt und sozusagen so eine Art Doktrin verfolgt und sagt, wir wollen mit so vielen Leuten wie möglich offenen Handel betreiben und das wollen wir erreichen. Und das ist sozusagen ein Element, das nicht gewurstelt wird, sondern wo man so eine Art Nordstern hat oder ein Ziel hat, das man erreichen will und wo man auch schon seit sehr langer Zeit konsistent so verfolgt. Und eher rundum um das herum wird gewurstelt, die anderen Bereiche, wo es halt nicht so einfach ist und wo man nicht als Schweiz sich so einfach kann positionieren kann.
Die macht jetzt wie zwei verschiedene Sachen. Zum einen dort quasi das Wirken und der Ablauf von schweizerischer Politik beschreiben. Und zum anderen reden wir jetzt aber auch über eine Gasse, die das Wort braucht. Und das ist nicht das Gleiche, oder? Wir wursteln, das ist allen klar. Aber ein Bundesrat darf doch das niemals sagen. Er ist doch der einzige Mensch in der ganzen Schweiz, der das nicht darf als Durchwurschteln bezeichnen, oder nicht?
Warum?
Das ist doch keine Staatsräson. Er kann doch nicht sagen, dass er keine Idee hat, sondern dass er einfach irgendetwas macht. Das können wir können ihn so beurteilen, aber er kann das doch nicht einfach quasi sagen. Oder sehen das völlig falsch?
Wir haben da ihnen ja schon ein paar Mal beklagt, oder verschiedene Leute von uns haben beklagt, dass der Bundesrat in der jetzigen Zusammensetzung nicht immer so gestaltet, wie man sich das vorstellen würde. Und das ist dann wie quasi die offizielle Bestätigung, oder so kommt es rüber, oder? Und ich glaube, gerade in einer Welt, die so unsicher ist, wie sie es ist und wie sie der Herr Gassis auch beschreibt, gibt es wahrscheinlich viele Leute, die sich von einer Regierung eine grössere Orientierung würden wünschen, wenn man es mal so möchte sagen. Man stellt sich ja da vor, dass da jemand einen Plan hat und vielleicht auch Wert, wo man hochhalten für die Schweiz. Und so kommt es halt dann nicht über, wenn man es dann so sagt. Ich habe es vorher schon gesagt, so wie er es ausgedeutscht hat, ist es ja dann schon wieder ganz anders. Es hängt ja dann vieles mit den einzelnen Begriffen zusammen. So in den Unternehmen ist es ja sehr modern, dass man von einem iterativen Prozess redet. Gell? Wenn er jetzt von dem geredet hat und man muss halt vorzu schauen, dann hätte einem schon wieder etwas ganz anderes angehaftet. Oder? Es ist einfach so ein Signal, das so ein bisschen merkwürdig ist und wo natürlich jetzt auch mit ihm in Verbindung gebracht wird. Also
die für alle Zeiten.
Für alle Zeiten. Das muss in seinem politischen Nachruf irgendwann stehen. Oder? Und ob er das sich überlegt hat in dem Moment, wo er es gesagt hat, das weiss ich halt
auch nicht. Nie in der Geschichte vom Bundesstaat hat der Bundesrat das Wort so gebraucht. Oder? Und ich finde das schon verrückt. Fabian, findest du es richtig, dass er es gesagt hat?
Ich denke, es ist nicht an mir, zum Bundesrat Cassis da Kommunikationsnoten zu geben. Nein, ich meine, Cassis ist ja mal vor längerer Zeit schon vom früheren SP-Präsident Christian Löwra als Praktikant bezeichnet worden, beschimpft worden. Ich meine, die Kommunikation, es hat natürlich so ein bisschen etwas Ungelenks, oder? Das muss man sagen. Aber eben, es ist an sich natürlich nicht ganz unehrlich, oder, was er gesagt hat, respektive es ist vermutlich in gewisser Art und Weise eben relativ ehrlich. Und je mehr er natürlich so eine staatsmännische Doktrin so mit einer gewissen Emphase dann vielleicht noch in den Vordergrund stellt, desto mehr wird er dann natürlich auch gemessen an dem, oder? Also, wenn er jetzt da irgendwie, ich sage jetzt einfach etwas, würde jetzt erzählen, so wie sich das die SVP wünschen würde, Neutralität, das ist unser oberstes Gebot, die werden wir eher durchhalten und das ist so quasi unsere heilige Doktrin, die so wie ein Stern an unserem außenpolitischen Himmel leuchtet, dann wird er natürlich auch gemessen an dem, oder? Und so, wenn du natürlich sagst, du wurstelst irgendwie durch, dann dämpfst du gerade von vornherein einmal alle Erwartungen.
Er tut sich auch selber schwächen, oder? Wenn du es dir vorstellst, wir haben dann die Abstimmung über die bilaterale Drei und der kommt und sagt, wir müssen unbedingt Ja sagen zu dem. Und dann musst du auch sagen, ja, Herr Gassis, ist das so ein starkes Argument, wenn wir Nein sagen, dann müssen wir einfach ein bisschen durchwurschteln. Das heisst ja selber zur Staatssaison erhoben, oder nicht? Es ist ja wirklich eine Selbstschwächung.
Das ist sicher eine Gefahr. Aber man kann es auch umdrehen und sagen, ja, nein, er hat ja gesagt, Schritt für Schritt. Und in seinem Sprachgebrauch wäre dann wahrscheinlich, die EU-Verträge, das sind jetzt eben ein wichtiger Schritt in einem bestimmten Bereich und so. Dann würde er sich so wieder rauswursteln.
Ja, gerade auch, weil die EU-Verträge ja nicht etwas sind, wo bei einer Mehrheit von der Bevölkerung irgendwie enthusiastisch würde irgendwie aufgenommen werden, sondern die meisten Leute, die dafür sind, sind aus relativ pragmatischen Gründen dafür. Es gibt keine bessere Lösung. Aber es ist nicht, das ist jetzt richtig cool. Und vielleicht adressiert er auch ein bisschen das, oder? Dass er irgendwie dann sich später darauf berufen kann, wir brauchen das jetzt, auch wenn ihr alle nicht dafür brennt.
Das ist recht schnell gegangen, von einer Selbstschwäche zu einer total brillanten Strategie.
Wir wollen ja die Sachen immer von allen Seiten beleuchten, oder?
Ja, aber ich finde, Jacqueline und Mario haben das richtig gesagt, es ist eben ambivalent, oder? Also, ob denn das langfristig kommunikationsstrategisch gesehen eher schädlich oder eher nützlich ist, finde ich im Moment gar nicht so leicht zu beurteilen. Man muss ja noch sagen, der Bundesrat Cassis ist ja ursprünglich einmal für ein anderes Sprachbild berühmt worden, nämlich für seinen Reset-Knopf, oder, den er in den Beziehungen mit Europa drücken wollte. Das hingegen ist etwas sehr Apodiktisches, oder? Also da weckt er dann wirklich Erwartungen, oder? Und jetzt ist es wie so ein bisschen das Gegenteil, oder? Also so ein maximal schwammiges Bild, das er jetzt da zur Doktrin erklärt.
Ich finde, es ist auch wichtig, dass man sich vergegenwärtigt, wie der Ignazio Cassis tickt. Er hat wie so zwei Operationsmodi. Oft ist er so im, ich sage jetzt mal, im Sprachregelungsmodus, dann gibt er einfach so Sätze von sich, die irgendwo mal vorgeschrieben worden sind und es wird sozusagen abgebettet und es ist wie so ein bisschen Leerlauf. Und dann gibt es aber immer wieder Momente, wo er so wie in einen anderen Modus wechselt und plötzlich sagt, was er denkt. Und es hat beim WEF das ja so einen Moment gegeben, wo er gesagt hat, nachdem Karin Keller-Sutter von Donald Trump dermaßen bloßgestellt worden ist, hat er wörtlich gesagt, es war inakzeptabel, so behandelt zu werden. Und das war ein Satz, der von keinem anderen gekommen ist. Und das war das, was eigentlich alle gedacht haben, aber niemand sich getraut hat zu sagen oder vielleicht auch ein bisschen riskant war, weil niemand weiss, ob das dann plötzlich in den sozialen Medien rumgeht und am Schluss auf dem Schreibtisch von Trump landet und so weiter. Und es hat auch andere Momente gegeben. Ich war mal an der Generalversammlung der Schweizerischen Offiziere und dort war der Cassis auch und hat zuerst eine Rede gehalten. Und dann irgendwann ist es darum gegangen, dass der Armeechef halt ein bisschen offensiv auftreten ist. Und dann hat er dann plötzlich angefangen, vor allen Offizieren ins Enkel zu stellen und so, das geht doch nicht, man kann doch nicht so und sie müssen sich zusammenreissen, sonst kommt es nicht gut. Und dann haben alle plötzlich gefunden, so, wow, was ist jetzt da plötzlich passiert? Dann hast du gemerkt, ah, Cassis ist in seinem Videogame sagen wir Berserker-Mode so, jetzt wird Klartext geredet. So.
Dabei ist ja ein Parteifreund jetzt. Neu,
ja, oder? Also es ist wirklich so, hopp. Und das passiert halt immer wieder. Und ich finde das auf eine Art, es ist ja oft so, dass in der Politik also das, was alle denken und das, was offiziell gesagt wird, so auseinander diffundiert. Und dann gibt es Momente, wo es plötzlich wieder zusammengeht.
Ist Ignazio Cassis der Hofnarr vom Bundesrat?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube einfach, er funktioniert als Politiker ein bisschen anders wie alle anderen.
Ich weiss nicht, ob es auch noch eine Rolle spielt, dass er ein bisschen ein Ambivalenzverhältnis zu den Medien hat oder was da Ursache und was Wirkung ist quasi. Aber er hat ja auch schon öffentlich gesagt, er lese eigentlich keine Zeitungen mehr und so. Er hat dann auch recht lang nicht so viele Interviews gegeben. Jetzt macht er es wieder und muss er es auch. Und ja, ich finde das auch in dem Licht noch interessant, dass er dann eben so Sachen sagt.
Also ich behaupte ja, der Ignazio Cassis hat zumindest viele Artikel von Patrick Feutz gelesen, ehemaliger Leiter der Bundeshausredaktion von Tagi und Bund, mein ehemaliger Chef. Und er, Patrick Feutz, ist ein vehementer Befürworter vom Durchwursteln. Also er hat schon, ich habe da im Archiv einen Kommentar von ihm gefunden, da hilft nur Durchwursteln. Also es ist da um die Umsetzung von Zuwanderungsinitiativen gegangen. Also falls du uns hörst, herzliche Grüße an dich, Patrick. Und, aber er ist natürlich nicht der Einzige, oder? Also ich behaupte jetzt mal, es gibt doch namhafte Strömungen in der Schweiz, in der Politik, in den Medien, die das Durchwursteln eben nicht falsch finden. Und das sind ja auch wie die Leute, die jetzt der Cassis ein bisschen adressiert hat. Oder? Also ich glaube, das ist nicht einfach eine Erfindung jetzt von ihm, sondern es gibt einen Haufen in diesem Land, wo das eben richtig findet, der pragmatische Ansatz, wenn man es jetzt mal positiv will formulieren. Und ich glaube, er hat auch ein bisschen die Leute adressiert.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen historisch werden. Wir haben schon herausgefunden, zum allerersten Mal, also nach meiner Recherche, ist der Begriff eben anfangs vom 20. Jahrhundert gebraucht worden. Er ist dann Mitte vom 20. Jahrhundert häufig vorgekommen. Und jetzt lese ich euch wieder etwas vor. Und zwar ist das aus einem Text von der NZZ, wo der Herbert Lüthi zitiert. Er war Journalist für das St. Galler Tagblatt und später Geschichtsprofessor an der ETH. Und der hat über die Schweizer und ihr Verhalten im Krieg das geschrieben. Das ist auch ein wahnsinnig schöner Satz, muss man sagen. Die Schweizer glaubt in diesen Jahren, die Hand Gottes so sichtbarlich über ihr Land gebreitet zu sehen, dass sie in ungetrübtester Selbstzufriedenheit sich als Auserwählt zu betrachten begannen. In Wahrheit aber hätten wir uns schlecht und recht durchgewurstelt. Und die Kosten dieses Daseins, extra Humanitatem, blieben dank der hochgeheimen Vertraulichkeit, in der unsere Außenpolitik vor sich ging, unbekannt, so dass unser verblüffendes Sonderschicksal als unzweideutiges Verdienst erscheinen musste. So hat man früher in der Schweizer Zeitung noch geschrieben. Jetzt grundsätzlich die Frage an euch: Bleibt in einem Kleinstaat einfach auch nichts anderes übrig, als sich so zu arrangieren? Gerade in Krisen.
Es ist jetzt zumindest eine Strategie, wo man kann sagen, hat sich im Fall von der Schweiz insofern bewährt, als wir von dem Kriegsgeschehen verschont geblieben sind. Wobei, man muss immer sagen, oder es ist auch wirklich sehr, sehr viel Glück dabei gewesen. Also je nachdem, wie der Krieg hätte können verlaufen, hätte uns auch alles durchwurschteln, nichts mehr genützt, irgendwann, oder? Aber ja, man kann sagen, es hat insoweit offenbar funktioniert, als wir jetzt unter den gegebenen Umständen nicht in die Kriegsgeschehnisse hineingezogen worden sind. Und ja, ich finde das Paradebeispiel, der Zweite Weltkrieg, oder? Fürs Durchwursteln. Und es ist eben auch ein Paradebeispiel dafür, wie die gelebte Realität eben kollidiert mit einem Selbstbild, mit Prinzipien, die mit sehr viel Nachdruck immer verkündet worden sind, mit der Hochglanzfassade von Redui und Aktivdienst und so weiter, denen man ja so als alleinigen Verdienst zugeschrieben hat, dass es eben nicht schlimmer gekommen ist. Ja, nein, ich finde, das illustriert es richtiggehend drastisch, oder?
Also man kann auch die Frage aufstellen, ist das noch Wurstel gewesen oder ist es schon weitergegangen? Also wenn man sich die Finanzpolitik von der Schweiz im Zweiten Weltkrieg anschaut, die Rüstungspolitik, wie man da mit Deutschland zusammengeschafft hat, die Flüchtlingspolitik, wo sich der Bundesrat offiziell entschuldigt hat, 40 Jahre später, 50 Jahre später. Also ich meine, ich finde, das hat einfach auch seine Grenzen, wie man kann wursteln und noch einigermaßen dahinter stehen, oder? Dort wird es immer dann ganz heikel und spannend. Wo zieht man denn eigentlich die rote Linie? Wann ist denn eigentlich mal fertig? Und was kann man noch verantworten mit Improvisieren und Schritt für Schritt für sich gehen? Und wo muss man sagen, nein, jetzt geht's um grundsätzliche Werte, jetzt ist fertig. Und jetzt gerade der Zweite Weltkrieg, finde ich, da sind viele Leute der Meinung, wenn man zurückschaut, hat es Bereiche gegeben, wo man definitiv über verschiedene rote Linien war. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Gegenwart das vergleicht, zum Beispiel am Donald Trumps Zollpolitik, da sieht man ja auch, der Bundesrat hat einen ganz anderen Kurs gefahren, wie das im Volk gefordert worden ist. Im Volk ist wirklich, sind viele Leute aus verschiedenen politischen Lagern richtig hässig gewesen, dass man nichts sagt, dass man das einfach mit sich machen lässt, dass man das zulässt, dass am Schluss Unternehmer in dem Oval Office stehen, sitzen und mit Goldbarren und Uhren sozusagen den Präsidenten besänftigen und auf die richtige Schiene zurücklenken. Das ist so unglaublich pragmatisch, Schrägstrich unterwürfig, Schrägstrich anbieten und irgendetwas, dass viele Leute sagen, das geht doch nicht, das können wir uns doch nicht erlauben. Und gleichzeitig sagen die wirklich entscheiden müssen, sagen, sorry, das ist der einzige Weg, weil wir können nicht riskieren, dass wir eine weitere Front auftun mit den USA. Und da finde ich jetzt, da habe ich jetzt gewisses Verständnis für die, wo, also für mich ist da so wie eine rote Linie nicht überschritten, weil so gewisse Grundwerte irgendwie ja, trotzdem noch respektiert sind, weil am Schluss geht es halt einfach sehr stark auch um Wahrnehmung und um Kommunikation und um so Sachen. Und es geht nicht darum, dass Menschen sterben, zum Beispiel. Aber ich finde, das ist wirklich so ein bisschen, wo ist die Grenze von der Wurstelei? Das finde ich sehr interessante Frage.
Ich würde nicht grundsätzlich widersprechen, Mario. Ich muss aber noch ergänzen, dass ich heilfroh bin, dass ich nicht während dem Zweiten Weltkrieg im Bundesrat gewesen bin.
Definitiv.
Der Mario hat über Grenzen geschwätzt. Jetzt gleich noch die Frage, Jacqueline. Bleibt es einfach nichts anderes übrig?
Also ich glaube, es ist eine Tatsache, dass wir als Kleinstaat in vielen Bereichen nicht die sind, die die Regeln, die Spielregeln machen, sondern die machen andere und wir müssen schauen, wie wir mit diesen Spielregeln irgendwie durchkommen. Und ich glaube auch, das heisst nicht, dass man nicht kann zu seinen Werten stehen kann. Ich glaube sogar, man muss das. Es gibt viele Werte, die auch in der Bundesverfassung verankert sind und die man hochhalten sollte. Und gleichzeitig, ja, ist es so, dass es ein bisschen ein Gewurstel ist. Es ist ja, der Gassi ist auch nicht der Einzige, der schon über das geredet hat, aber andere wählen dann halt andere Worte dafür. Also ein Kollege von Watson hat in einer Analyse dazu ein Zitat ausgegraben von Karin Keller-Sutter, wo sie, glaube letztes Jahr gesagt hat, vor Studierenden am St. Gallen-Symposium. Dort hat sie auch eingeräumt, die Neutralität sei ein Stück weit ein opportunistisches Konzept mit dem Nachsatz, aber sie dient unseren Interessen, das ist legitim. Und das ist vielleicht recht eine schöne oder eine gute Zusammenfassung. Und wenn wir vorher über die Zoll, über den Zollstreit geredet haben, dann könnte man, wenn man jetzt ein grosser Verfechter ist vom Durchwursteln, vielleicht fast schon sagen, vielleicht hat sich Frau Keller-Sutter zu wenig durchgewurschtelt. Ihr ist ja beim Trump zum Verhängnis geworden, dass sie dort in diesem Telefonat offenbar auf gewissen Sachen beharrt hat und gesagt hat, hören Sie, unsere Situation ist die und die als Schweiz. Das Handelsdefizit gibt es aus diesen und diesen Gründen. Und das ist am Donald Trump dann in falschen Hals gekommen. Aber sie scheint dort gewisse Prinzipien hochgehalten zu haben.
Wenn man es jetzt von der anderen Seite anschaut, wie könnte man denn das Durchwurschteln moralisch besser machen? Braucht es einfach ein anderes Label?
Über die Begrifflichkeit haben wir ja vorher schon ein bisschen geredet. Eben, dass, wenn man sagt, pragmatisch und Schritt für Schritt und mit gesundem Menschenverstand, ist das sicher sehr viel mehrheitsfähiger. Ich glaube, es ist vorher auch schon das Konzept aufgekommen von dem Muddling Through, wo ja eben ein Konzept ist, was auch in Unternehmen, in der Organisationslehre gibt. Also dort geht es wiederum, dass man sich regelmäßig irgendwie untereinander abstimmt und ständig wieder Schritt für Schritt miteinander schaut, wie man jetzt weitergeht, so wie ich das verstanden habe. Dass es nicht einen grossen Plan gibt, der von oben vorgegeben wird. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, funktioniert das ja in sehr vielen Lebensbereichen ein bisschen so. Und es wird sehr oft ein bisschen gewurstelt und bis zum nächsten Entscheid und dann wieder justiert. Eben, man sagt es dann vielleicht einfach eher so. Eben, ich habe vorher schon das Wort iterativ gebraucht. aber am Schluss ist es, wie so oft im Leben, sehr oft ein bisschen eine Frage vom Framing und davon, welches Label, das man da gerade draufklebt.
Es ist definitiv nicht so, dass es dass aus unserem Arbeitsalltag total unbekannt wäre, wie man es ein bisschen durchwurschtelt, oder? Der Mario hat vorhin schon die Aktualität angesprochen, den Zolldeal, du auch, Jacqueline. Unsere Kollegen Fabian Fellmann und Bernhard Durchschmidt haben verschiedene Aktualitäten angeschaut, die die Schweiz damit zu tun hat in den letzten Monaten und haben die nach ihrer Wurstigkeit bewertet. Wir würden das auch sehr gerne verlinken. Zoll haben wir schon gehabt. Jetzt würde ich gerne kurz über die aktuellen Sachen reden und schnell schauen, wie wurstig die Schweizer Regierung war, zum Beispiel beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs 2022. Wurstigkeitsfaktor 8, 7.
Auf einer Skala bis 5, meinst du? Dort ist es ja so gewesen, dass der Bundesrat zwar den völkerrechtswidrigen Angriff verurteilt hat auf die Ukraine, aber gleichzeitig nicht sofort die Sanktionen von der EU gegen Russland nicht sofort übernommen hat. Und das hat man dann später auch ein bisschen korrigiert. Und dort erinnern wir uns an die Pressekonferenz, wir haben in dieser Runde auch schon darüber geredet, wo Ignacio Cassis eben erklärt hat, was die Schweiz jetzt macht. Und ich weiss noch, ich habe die geschaut und habe gedacht, jetzt habe ich irgendetwas nicht begriffen, irgendwie habe ich nicht gut zugelassen und dann irgendwann gemerkt, ah nein, es geht allen so, es ist niemand rausgekommen, was jetzt genau die Linie von der Schweiz ist. Und ich glaube, das rechtfertigt es da eher höher reinzugehen bei der Wurstskala.
Ja, wir haben jetzt ja viel über den Begriff Wursteln geredet, aber man muss ja auch immer im Blick behalten, durchwursteln heisst ja, es gibt wie so verschiedene Kraftfelder, zwischen denen man eben irgendwie durch muss. Oder? Und da haben wir jetzt auf der einen Seite das Prinzip von Neutralität, oder, dem die Schweiz verpflichtet ist. Ein Teil von der Schweizer Politik misst dem geradezu absolutistische Bedeutung zu. Oder? Und sagt, egal wo was passiert auf der Welt, die Schweiz darf nie, auch nur im Entferntesten, für irgendjemand oder gegen irgendjemand Partei ergreifen. Oder? Und auf der anderen Seite haben wir jetzt da eben der Also mal der moralische Faktor natürlich, dass da für alle erkennbar eine Grossmacht das Nachbarland militärisch überfallen hat, aber auch der internationale Druck, oder dass die Schweiz sich den Sanktionen, die man beschlossen hat, anschliesst, dass sie nicht als Umgehungshafen dient für Russen, die die Sanktionen austribbeln wollen. Und zwischen diesen zwei Kraftfeldern, sage ich jetzt einmal, also eben der moralische Aspekt und der internationale Druck auf der einen Seite und so die Neutralitätsdoktrin auf der anderen, da hat man sich eben, ja, müssen oder wollen durchwursteln, oder? Und wie Jacqueline gesagt hat, oder? Also, das ist im Bundesrat vor allem am Anfang sehr schlecht geraten. Also das kommunikativ irgendwie ein schlaues Vermitteln ist überhaupt nicht geraten.
Und es ist noch nicht fertig. Also die Kriegsmaterialwurstelei ist nach wie vor im Gang. Man hat sich immer noch nicht können darauf festlegen, wie man es jetzt eigentlich machen will. Es gibt ein Referendum. Gleichzeitig haben wir noch Neutralitätsinitiativen, die wir kommen. Also wir sind das auch am neu verhandeln permanent, wo wir uns wollen positionieren als Land. Und das macht alles noch viel komplizierter, jetzt gerade in dieser Ukraine-Situation. Und da kann man sagen, dass das in vielen anderen Staaten nicht mehr wirklich verstanden worden ist, warum das dermaßen lang geht, bis die Schweiz weiss, was sie eigentlich will. Weil sie halt eben genau muss ihre eigene Maschine zuerst in Gang setzen und irgendwie muss die ein Resultat produzieren. Und manchmal ist die halt, da kommt mir so das Bild von der Töngeli-Maschine in den Sinn, wo überall die Rädchen am Trüllen sind und am Zischen und am Knattern und dann irgendwann hat man dann so einen nächsten Schritt gefunden. Aber der ist da in vielen Bereichen noch nicht passiert.
Also bei der Glühmaschine kommt meistens nichts raus.
Ja, das stimmt. Und wir jetzt gerade auch überleiten.
Well, es gibt die, was abends ab und zu mal einen Klapp gibt.
Wir sind jetzt einig, der Faktor, ich mag jetzt das Wort glaub, wirklich nicht mehr sagen, ist recht hoch beim Ukraine-Krieg. Wie ist es bei den Verhandlungen mit der EU?
Ich würde sagen, seit einem Reset-Knopf, seit die Verhandlungen neu aufgenommen worden sind, verfolgt eigentlich die Regierung einen klaren Kurs. Sie weiss, was sie will. Und die Frage ist, einigt man sich am Schluss oder nicht? Aber der Weg ist eigentlich relativ klar. Also finde ich da jetzt nicht so eine hohe...
Du darfst es noch sagen, Mario.
Ein hoher Wurstelfaktor.
Ja, man kann es auch ein bisschen anders sehen, oder? Eigentlich ist es ein Gewurstel seit anno 1992, oder? Also seit das Schweizer Volk Nein gesagt hat zum EWR, suchen wir einen Kurs, der die völlige Isolation vermeidet und gleichzeitig weitgehende Assoziierung an die EU oder eben den europäischen Wirtschaftsraum genauso vermeidet. Oder? Also die ganzen bilateralen Verträge, die ja übrigens aus EU-Sicht immer nur als Provisorium gedacht waren, die haben so ein bisschen den Charakter vom Vorläufigen, vor Improvisation. Und jetzt das neue Vertragspaket, bilaterale 3, wenn man sie so nennen will, ist in dem Sinn einfach so die logische Fortführung von dem Weg.
Zum Schluss noch das aktuellste Beispiel, der Iran-Krieg. Wie macht sich dort die Schweiz?
Man kann vielleicht sagen, es hat bis jetzt nicht so viele grosse Themen gegeben, wo sich die Schweiz direkt hat müssen positionieren mit direkten Konsequenzen für das eigene Land. Am meisten ist so ein bisschen die Frage vom Neutralitätsrecht wieder. Ein Fall war die Überflugsrecht, wo man hat müssen entscheiden, gibt man die oder gibt man die nicht, den amerikanischen Flüger. Und dort hat man es gesehen, die Schweiz hat auch versucht, so lange wie möglich zu warten, mit sozusagen den Kriegsfall zu anerkennen, dass man nicht einen Entscheid treffen muss. Es ist dann halt doch zu lang gegangen, mehrere Wochen, und dann hat man den Entscheid treffen. Ja, es ist ein Krieg. Das hat Konsequenzen unter dem Neutralitätsrecht. Und da hat man so ein bisschen pragmatisch gezögert, also ein bisschen umgewurstelt. Aber sonst hat man auch klar gesagt, es sind Völkerrechtsbrüche und man hat das ausgesprochen. Sonst ist jetzt ja, da kommt immer die guten Dienste und so weiter, das Schutzmachtmandat spielt ein bisschen mit rein, aber direkt politische, schwerwiegende Entscheidungen haben da nicht müssen gefällt werden, in dem Ausmaß wie bei den anderen Themen, die wir vorhin besprochen haben. Darum finde ich, da ist die Problematik nicht ganz so dringlich.
Die Zwillingsschwester vom Durenwurschtel ist ja, sich wegducken, oder? Sich möglichst nicht zu exponieren, hoffen, dass man möglichst nicht gesehen und nicht gefragt und nicht herausgefordert wird.
Auch sehr sympathisch, natürlich.
Ja, auch das kann helfen zum Überleben, oder auf der freien Wildbahn. Aber jedenfalls, das dünkt mich, ist im Fall vom Iran ein bisschen die Schweizer Strategie, oder sie ist da definitiv nicht im Fokus, also jetzt viel weniger als im Fall vom Ukraine-Krieg, scheint mir. Und ich glaube, da ist ein bisschen die Taktik, einfach möglichst unsichtbar zu bleiben. Eben, ich meine, es ist ein bisschen eine spezielle Rolle mit dem Schutzmachtmandat. Also die USA und der Iran reden ja offiziell schon lange nicht mehr miteinander. Und die Schweiz ist da wie jetzt in den letzten 40 Jahren so ein bisschen Briefträgerin gewesen zwischen diesen zwei Staaten. Das zwingt ihr natürlich auch ein bisschen eine spezielle Rolle auf. Der Mario hat das vorher ausgeführt.
Schlussendlich geht es aber dann schon auch um Fragen wie um Kriegsmaterialexport, oder? Also die USA ist, glaube ich, der zweitgrösste Kunde der Schweizer Rüstungsindustrie. Wie geht man mit dem um? Da hat man sich auch lange sich nicht positioniert. Jetzt, im Moment ist der Stand ja der, dass der Bundesrat beschlossen hat, dass man im Moment keine neuen Gesuche für Kriegsmaterialexport bewilligt, aber bestehende Bewilligungen quasi in Kraft bleiben. Das ist eigentlich, hat dann wieder mehr mit der Zwillingsschwester 1 zu tun, denke mich.
Also, du gibst jetzt aber ein gutes Stichwort, oder Donald Trump. Ich meine, der Mann zwingt quasi die ganze Welt zu einem Gewurstel, oder? Also wenn man jetzt mal schaut, wie sich die EU, wie sich die führenden Staaten in der EU, wie sich die gegenüber dem Donald Trump verhalten, also das ist ein Gewurstel. Da könnte der Ignacio Cassius also noch ein paar Lektionen beziehen. Das ist natürlich ganz gewaltig, weil der Mann hat es einfach Kraft seines Amtes als Präsident vom mächtigsten Land der Welt, wo auch wirtschaftlich das mächtigste Land ist der Welt, nebst China vielleicht noch. Oder? Den kann man wie nicht ignorieren. Und er ist hochgradig unberechenbar. Ganz ein schwieriger Gesprächspartner. Man kann sich fast nicht leisten, ihn zu hässig zu machen. Man kann aber auch nicht völlig alle Prinzipien verraten und über Bord werfen im Umgang mit ihm. Man ist auf ihn angewiesen, auf seine Unterstützung, jetzt gerade beim Ukraine-Krieg. Also das ist ein einziges Hurengewurstel, das man da auf der Weltbühne beobachtet. Das vielleicht noch so ein bisschen zur Ehrenrettung vom Herrn Cassis.
Wenn wir jetzt gerade am Schluss noch bei der Ehrenrettung sind vom Herrn Cassis, muss man es vielleicht auch umgekehrt anschauen, dass man vielleicht nicht zu fest betont, was er für ein Wort gesagt hat, sondern dass man sich vielleicht mehr überlegt, vielleicht müssen wir uns einfach selber ein bisschen demütiger geben, ein bisschen bescheidener sein und nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, wir seien die tollsten Typen auf der ganzen Welt, so wie es der Herbert Lüthi im St. Gallen Tagblatt geschrieben hat vor 70 Jahren, dass auch vielleicht das die Lektion ist aus dieser Episode.
Ich glaube, die Lektion, die haben wir ja auch schon lange gelernt, oder? Also am nachhaltigsten vielleicht beim Bergier-Bericht vor, ungefähr 25 Jahren oder so, wo so der Mythos vor heldenhaften Alpennation so ein bisschen downgraded worden ist zur Durchwurstelnation, oder? Ich denke, das ist, da sind wir in der Debatte auch ein bisschen an einem anderen Punkt als noch vor ein paar Jahrzehnten, wo vielleicht effektiv noch so ein bisschen ein anderes Selbstbild dominiert hat.
Ich glaube aber, es ist wie noch mal etwas anderes, ob man jetzt über den Bergier-Bericht redet, wo vielleicht auch eher so ein bisschen auf einer intellektuellen Ebene sich das Bild anfangen hat verschieben, oder ob man sich an dem Punkt befindet, wo wir uns jetzt befinden. Und ich glaube schon, da hat es in den letzten Jahren ein paar Ereignisse gegeben, zum Beispiel die Corona-Krise, wo wir gemerkt haben, wir sind irgendwie halt gleich nicht einfach eine Insel der Glückseligen. Uns trifft das auch. Und wir können auch die Konflikte nicht immer einfach irgendwie aussitzen und warten, dass die anderen lösen, sondern es geht uns genauso etwas an. Und aus meiner Sicht ist das fast die grössere Verschiebung und vielleicht jetzt auch mit dem Grund, warum ein Bundesrat plötzlich solche Worte wählt.
Der Cassis macht etwas, hat noch einen anderen Trick, den er oft macht. Er erzählt oft, was andere Staatschefs ihm erzählen und wie sie auf den Westen schauen. Also er hat ja mit sehr vielen anderen Regierungen Kontakt und die haben alle Meinung zu Westeuropa. Und dann tut er immer so die Bilder zurückreferieren, die da kommen. Und also viele sagen, ihr seid schon recht alt in Europa und haben das Gefühl, ihr wisst, wie es läuft, aber eigentlich sind die gar nicht mehr so relevant. Und jetzt, letzte, hat er auch wieder so einen gebracht, wo ein anderer ausländischer Politiker, ein Nicht-Europäer, über die Europäer gesagt hat, jetzt sind wir lost in transition. Also sozusagen zwischen der regelbasierten Ordnung, die man mal gehalten hat, die man sich vorgestellt hat, und der neuen Welt, wo der Donald Trump als Chaos-Stifter in Chief sozusagen ein Durcheinander macht und die Europäer wissen nicht recht, wo sie durchgehen sollen. Und da hat er halt wie so einen speziellen Blick, weil er halt mit so vielen Leuten redet, die eine andere Perspektive einbringen und wo relativ, also so geopolitisch auch auf Europa und Schweiz schauen. Und das schwingt bei ihm halt immer ein bisschen mit.
Voilà. Ist das Bote schon geschrieben für den Fall, wo irgendjemand wird eintreffen, dass Ignacio Cassis zurücktritt?
Also Cassis sagt ja immer, mache ich die Europa-Abstimmung noch, also es geht noch ein Moment. Und wir haben einige geheime Texte bei uns im Kühlschrank, aber den nicht.
Wunderbar. Sachen zum darüber schreiben gibt es offensichtlich genug. Danke vielmals, dass ihr hier mitgeschwätzt habt, über das Durchwursteln. Wenn man in einer Studentenwege ist und irgendwann mal ein Trinkspiel machen will, kann man sehr gerne dein Handy hören und jetzt mal einen kippen, wenn das Wort Wurst vorkommt. Als Weigling
vor. Wir haftet nicht.
Nein, absolut nicht. Danke vielmals Fabian Rentschak und Mario Stäuble. Die Folge hat Sarah Spreit produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Nächste Woche ist Ostern. Habt Gott vor Augen, sucht viel Schoggi-Eier. Bis bald. Ciao zusammen.
Gott zum Grossen. Tschüss
zusammen.
Salut miteinander.